ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich den Investigativreporter und Autor Felix Hoth. Hallo Felix.
Hallo, guten Morgen.
Ein Jahr, ein Mann, kein Alkohol, so heißt dein gerade erschienenes Buch, das du über dein Experiment veröffentlicht hast, ein Jahr abstinent zu leben, wobei eigentlich stimmt der Titel ja nicht ganz, denn das Jahr ist längst vorbei. Ab wann hättest du nach dem Experiment reell weiter trinken dürfen?
Ab Februar letzten Jahres und jetzt jährt sich's gleich am 1. Februar zum zweiten Mal. Aber das Schöne ist ja, dass ich nach dem Buch weitergemacht habe und aktuell abstinent lebe.
Warum hast du dich entschieden, weiterzumachen?
Mit der Abstinenz, weil es mir einfach so gut tut und die Vorteile, die Nachteile einfach deutlich überwiegen.
Okay, was hat sich für dich verändert? Erstmal in Kürze?
In Kürze ist das immer sehr, sehr...
Wir sprechen noch intensiver drüber.
Ja, ist sehr, sehr schwierig, aber ich bin Tennisspieler, ich kann es anhand der sportlichen Leistungsfähigkeit beurteilen, anhand vom Schlaf, anhand der Psyche, der Toleranzfähigkeit, Frustrationstoleranz. Also es gibt sehr, sehr viele positive Aspekte.
Jetzt machen ja aktuell viele Leute den Dry January, also nach der Völlerei zu Weihnachten und Silvester verzichten sie im ersten Monat des Jahres auf Alkohol. Was hältst du davon, das zumindest mal im Kleinen zu probieren?
Es ist ein Amüsgöl, um mal reinzuschnuppern, aber es ist natürlich nicht nachhaltig und ich finde es ganz, ganz schwierig, dieses Thema als Trendthema zu verkaufen, so wie letztes Jahr haben wir Pilates gemacht und nächstes Jahr ernähren wir uns dann im Januar vegan. Da sehr, sehr viele Leute auch in der Mittelschicht sind abhängig von Alkohol und sollten sich das ganze Jahr über mit dem Thema befassen.
Mhm. Hattest du das schon mal gemacht, so ein Dry January, bevor du das Experiment gestartet hast?
Ja, ich hatte immer wieder Diäten gemacht, auch in Bezug auf Alkohol und habe immer gemerkt, dass der Boomerang dann schnell wieder kam und man schnell wieder auf dem alten Pegel war oder sogar am Anfang dann vor lauter Lust, dass man wieder durfte, es sogar noch übertrieben hat. Also ich finde, es ist nicht nachhaltig, leider.
Trotzdem gibt es auch schon, wenn man diesen Dry January macht, positive Aspekte für den Körper nach Studien.
Ja, es gibt positive Aspekte kurzfristig und der Körper ist auch sehr regenerationsfähig. Selbst wenn man bis zum 60., 65. Lebensjahr wirklich aktiv richtig viel getrunken hat, kann man noch was verändern und nur noch Lebensjahre gewinnen, wenn man es lässt. Deswegen ja, es bringt was, nur man muss halt dann schauen, was passiert nach dem Januar.
Genau, wenn sich dann die Kante gibt, bringt es natürlich nicht wirklich was. Jetzt lass uns dich mal kurz vorstellen, bevor wir weitersprechen. Du bist ein sehr bekannter und erfolgreicher Investigativreporter, hast lange Zeit für Magazine wie Spiegel und Stern gearbeitet. Aktuell hast du bei RTL eine eigene Investigativreihe. Felix Hoth deckt auf. Darfst du verraten, an was du aktuell arbeitest?
Also ich habe mich auf den Crime-Bereich so ein bisschen spezialisiert und wir konzipieren gerade für das kommende Jahr und ein Thema, was dabei vorkommen könnte, sind die falschen Polizisten, die ja vor allem ältere Menschen sehr, sehr schaden.
Du hast ja in der Vergangenheit alle möglichen Recherchen gemacht, von krimineller SMS-Abzocke bis hin zu Missbrauch in der Modelbranche, Drogenhandel und Bandenkriege auf Mallorca, damit hast du dich beschäftigt. Was war die aufwendigste Recherche, die du bislang gemacht hast?
Also die gefährlichste Recherche mit Abstand war meine letzte im Clan-Milieu in Duisburg. Ich habe noch nie mich persönlich so bedroht gefühlt wie von den Clans. Das muss man einfach sagen. Die haben mittlerweile eine Präsenz in Teilen von Deutschland, die erschreckend ist und die die Beamten auch auf Trab hält. Auf Mallorca gab es in Episoden auch gefährliche Parts. Aber ich muss schon sagen, weil da eben die Grenzen zwischen wir sind Verbrecher und da sind Journalisten und vielleicht auch Juristen, zum Teil einfach auch nicht mehr respektiert wird.
Also du trittst ja nicht undercover auf, sondern sagst schon, ich bin Journalist.
Genau, und das ist natürlich auch ein Unterschied vom Print jetzt zum Kamera, mit einem Kamerateam unterwegs zu sein. Da kann man es natürlich auch nicht besonders verheimlichen. Als Printjournalist kann man sich auch mal irgendwo einfach einschleichen und in einem Café sitzen und das beobachten. Das geht natürlich mit einem Kamerateam nicht und das ist natürlich besonders gefährlich dann.
Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, was du beruflich machst. Aktuell beschäftigst du dich mit falschen Polizisten. Du hast im Clan, in der Clan-Kriminalität recherchiert. Würdest du sagen, dass in der Branche, in der du unterwegs bist, besonders viel getrunken wird?
Ja, ich würde sagen, dass die Medienbranche vor allem früher, mein Vater war auch Journalist, eine absolut gefährdete Branche war.
Ich kann mich auch noch dran erinnern, wobei du kommst ja aus Bayern, aus München. Ich habe auch mal für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Und da war es auch völlig normal, dass man ja nach der Arbeit in den Biergarten zusammengegangen ist. Auch nach der Frühsendung schon.
Genau, also man hat in Bayern ja das Phänomen, dass Bier gar nicht als Alkohol oder als Droge, sondern als Grundnahrungsmittel betrachtet wird. Und daher ist es auch nicht auffällig, wenn man sich morgens um 11 eine halbe einschenkt. Nein, aber das war wirklich üblich, ist jetzt aus den Redaktionen so ein bisschen raus, aber trotzdem finden viele Gespräche, auch Hintergrundgespräche in Berlin übrigens, im Politikjournalismus nach wie vor, würde ich sagen, mit Alkohol statt.
Hast du dich eigentlich schon mal mit Bas Kast ausgetauscht, dem Gesundheitsexperten? Der hat ja auch beschlossen, auf Alkohol zu verzichten und haut in seinem neuen Buch in eine ähnliche Kerbe wie du.
Nein, habe ich nicht. Der Spiegel hat neulich so schön geschrieben, Bas Kast hat das Buch aus wissenschaftlicher Sicht und ich habe das Buch aus sozialer Sicht geschrieben und das fand ich eigentlich sehr treffend. Er liefert die trockenen Fakten und ich liefere die Geschichte eines Mannes, der vom Stammtisch aufsteht und sagt, ich mache nicht mehr mit. Aber klar, man hat nur bei ihm gelesen oder gehört, dass es schon von vornherein natürlich eine relativ geringe Menge war. Also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er sich schwer betrunken hat.
Nee, bei der hat ein Glas
genau,
pro Tag getrunken.
Ich fand dann so die Fallhöhe von ein Glas auf null, fand ich natürlich jetzt nicht so spektakulär. Bei mir war es ja schon 4-5 Mal die Woche im Grenzbereich, wo es schon, wo man eigentlich, also wir lachen jetzt drüber, aber wo es nicht mehr lustig war.
Also 4-5 Mal die Woche, am Wochenende bist du mit deinen Kumpels los, hast gefeiert.
Ja, ich habe zum Schluss auch gar keinen Anlass mehr gebraucht. Ich bin einfach auch mittags mal in die Kneipe, habe zum Mittagessen getrunken, habe aus den falschen Emotionen rausgetrunken, Stressabbau. Es war einfach bedenklich. Und was bei mir immer das Problem war, dass ich halt keine Kontrolle hatte, weil wenn es mir abends geschmeckt hat, wenn es gesellig war, also ich war nie ein Zuhause-Trinker, sondern immer ein Geselligkeitstrinker. Und wenn es mir so richtig geschmeckt hat in einer lustigen Runde, ich war halt immer der bis zum Schluss bestellt hat.
Würdest du denn im Nachhinein sagen, nachdem du dich mit dem Thema beschäftigt hast, ich war schon ein Alkoholiker?
Ja, also ich war abhängig, genauso wie viele andere auch, glaube ich, die sich nicht eingestehen wollen. Aber ich war Gott sei Dank jetzt nicht so abhängig, dass ich in eine Entzugsklinik musste. Ich habe es aus eigenen Stücken geschafft, was ein gutes Zeichen war. Aber das Entscheidende für mich ist, ich fühle mich jetzt unabhängiger. Das heißt, ich muss ja davor abhängig gewesen sein.
Du hattest dein Leben ja auch noch voll im Griff, ne? Also du hast eine kleine Tochter, du hast deinen Job, den du sehr gut machst. Und oft hat mir das, ja, wenn wir an Alki denken, das Gefühl, das sind eben Leute oder das Bild vor Augen, das sind Leute, die sitzen auf der Parkbank mit einem Tetrapack und denen ist das Leben komplett entglitten. Das ist vielleicht
genau,
auch ein Problem, ne?
Das ist unser großes Wahrnehmungsproblem und damit grenzen wir uns gerne ab und bestellen noch eine Flasche Wein und sagen, naja, also wir liegen ja nicht auf der Parkbank und wir liegen jetzt nicht am Hauptbahnhof. Aber ich möchte mal zum Beispiel das Beispiel der 1990er Fußballnationalmannschaft, die Weltmeister geworden sind, Hochleistungssportler, ohne Namen zu nennen, gibt es da bei Männern ein großes Problem des Alkoholismus, auch im Zusammenhang mit dieser Mannschaft. Und damit will ich nur sagen, also die sind Weltmeister geworden, ja, und haben regelmäßig konsumiert und getrunken. Das heißt, man kann Alltagsalkoholiker sein und super funktionieren und hat trotzdem ein Problem.
Und du warst ja auch Leistungssportler, du bist spielst spitzenmäßig Tennis, muss man sagen.
Ja, aber ich merke jetzt halt ohne Alkohol, wie viel besser es gegangen wäre. Also das ist einfach, ich trainiere nicht mehr als früher und mache eigentlich sonst auch nicht viel anders, aber durch den anderen Schlaf, mein Körper ist komplett entgiftet, sage ich mal, was Alkohol angeht, merke ich natürlich einen riesen Unterschied und bin jetzt erfolgreicher, als ich es je war mit bald 46 Jahren.
Platz 22, glaube ich, ne?
Ich bin auf der aktuellen DTB-Herren-45-Rangliste tatsächlich 22. Das macht mich sehr stolz. So hoch stand ich noch nie, auch nicht in meinen Hochzeiten. Und das ist so ein Beifang. Und das ist, wenn die Leute dann immer fragen, die erwarten dann immer, du trinkst nicht mehr. Was ist der Magic-Effekt? Ja, dieser Knaller-Effekt, den gibt es nicht. Aber es gibt viele, viele schöne Dinge, die das Leben besser machen.
Jetzt bist du ja auch Journalist und hast nicht nur deine persönliche Geschichte beschrieben, sondern dich schon auch, wie Bas Kast auch, mit Studien und Zahlen beschäftigt, welches Problem Alkohol in unserer Gesellschaft darstellt. Was hat dich denn am meisten erschreckt an dem, was du in Studien gelesen hast?
Also Wir reden von Kosten von bis zu 60 Milliarden Euro, die das im Jahr ausmacht. Wir reden von 75.000 Toten circa, die direkt im Zusammenhang mit Alkoholkonsum sterben.
In Deutschland?
In Deutschland, ja. Also wir reden vom einmal dem Berliner Olympiastadion, was jedes Jahr, was wir verlieren. Das sind nur die offiziellen Todesfälle. Wir reden, was Straftaten angeht, häusliche Gewalt zu Lasten von Frauen, Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Also es ist wirklich massiv und das sind Fakten, das sind Studien. Da ist die Dunkelziffer häufig noch gar nicht berücksichtigt. Also wenn man sich das anschaut, ist es einfach nur erschreckend und man fragt sich, wieso da nicht mehr dagegen getan wird.
Ein Jahr hat er ohne Alkohol gelebt, inzwischen schon länger, und hat dokumentiert, was das mit ihm gemacht hat. Und das stößt auf großes Interesse bei unseren Hörern. Ich lese jetzt mal hier eine Mail vor von Armin Sukale. Der schreibt, spannendes Thema, spannendes Gespräch. Ich hoffe, das bringt den einen oder anderen zum Nachdenken, was man mit sich in seinem Umfeld macht und dass es besser ist, ohne diese Droge auszukommen. 12,2 Liter rein Alkohol trinken die Deutschen im Durchschnitt im Jahr. Stimmt das?
Ja, es ist, man muss da sagen, bei der Statistik, es gilt für alle Deutschen. Da sind auch die Babys und Kinder mit drin, die hoffentlich noch nichts trinken. Wir kommen so auf 130, 140 Flaschen Wein pro Person. Also wie gesagt, inklusive Babys und Kinder im Jahr in der Statistik.
Ja. Was? Ja. 130, 140?
Genau, im Durchschnitt, ja.
Das wäre jeden dritten Tag eine Flasche Wein.
Ja, genau. Das ist noch relativ nüchtern geschätzt, ja.
Das ist echt krass, wobei man inzwischen weiß, dass 1 bis 2 Glas pro Woche, nicht pro Tag, gesundheitlich unbedenklich sind. Also das geht. Du hast radikal verzichtet. Ich tue mir da so ein bisschen schwer, nicht weil ich auch so dieses eine Tag, eine Glas am Tag abends durchaus genießen kann, auch zum Runterkommen, sondern weil wir in Rheinland-Pfalz natürlich auch ein Land sind, wo es ganz viele Winzer gibt, die eine tolle Arbeit macht. Das ist eine Kulturlandschaft, die von den Reben geprägt ist. Die Menschen arbeiten hart. Wenn jetzt jeder so radikal wäre, würden wir diesem Handwerk komplett den Boden entziehen.
Ja, also zu der Radikalität muss man sagen, ich habe es nicht ganz geschafft. Ne? Ich bin ja bei diesem Weg auch gescheitert. Das heißt, der Leser, die Leserin kann auch nachvollziehen, wie schwer das wirklich ist. Was mir nie gelungen ist, ist aus Genuss zu trinken. Und ich beneide all die Leute, die sagen, ich gönne mir heute Abend ein Glas Knipser Rosé, ja, und bin dann zufrieden und glücklich. Das ist mir eben nicht geglückt. Deswegen will ich die Genusstrinker auch überhaupt nicht verurteilen. Die sollen ihr Glas trinken, wenn sie sich damit wohlfühlen. Faktisch und von der Studienlage ist es so, dass jeder Schluck Alkohol Zellgift ist und dir schadet. Ja, aber natürlich gibt es viele Dinge in der Gesellschaft und im Supermarkt, die dir schaden, und man kann sich nicht von allem entsagen. Deswegen ist mein Buch gedacht als Inspiration und als sich hinterfragen. Also ich möchte einmal einen TÜV machen. Ich möchte wissen, habe ich es noch unter Kontrolle? Bin ich wirklich eine Genusstrinkerin oder ein Genusstrinker? Oder ist es vielleicht ähnlich wie beim Hut so, dass es eigentlich in Wahrheit dann schon jedes Mal 4-5 Gläser Wein sind und es ist auch nicht nur einmal die Woche passiert, sondern an jedem zweiten Abend, und vielleicht sollte ich dann da auch was ändern.
Wie lange hast du dich schon mit deinem Alkoholkonsum unwohl gefühlt, bis du wirklich, ich glaube, das war am Vorabend deines 44. Geburtstages, gesagt hast, jetzt ist Schluss?
Schon länger, weil ich auch schon längere Phasen hatte. Ich weiß noch in der Corona-Zeit, im Lockdown, wie gut ich das fand. Es klingt jetzt bizarr, weil es war eine ganz schlimme Zeit für unser Land. Aber ich war im Lockdown erleichtert, weil mir das abgenommen worden ist. Ich bin ja Gesellschaftstrinker, Gastronomietrinker. Ich habe zu Hause nicht getrunken und auf einmal habe ich gemerkt, nach ein paar Wochen, wie gut mir das getan hat. Und da hätte ich ja schon mal ansetzen können und sagen können, Felix, vielleicht machst du das dann auch direkt weiter. Aber natürlich bin ich direkt, als es wieder aufgemacht war, wurde alles, bin ich natürlich sofort in die Gastronomie gerannt und hab's doppelt und dreifach. Aber ich habe mich an den Katertagen sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich war melancholisch bis depressiv. Ich habe eine kleine Tochter, die sonntagmorgens zu mir gekommen hat, wollte spielen. Und ich war nicht in der Lage dazu. Ich habe mir eine Aspirin reingeschmissen und habe irgendwie versucht, den Sonntag zu überstehen. Und da war mir schon klar, dass ich ein Problem habe.
Trinken und Kinder ist ja sowieso so ein Thema. Ich meine, deine Tochter hat ja auch miterlebt, auch wenn sie noch klein war, dass der Papa ganz selbstverständlich immer getrunken hat, Bier getrunken hat, dass es gar kein Thema war. Ich muss sagen, ich habe, bevor ich dein Buch gelesen habe, tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also bei uns war, wenn Kindergeburtstag war, auch immer klar, dass die abholenden Eltern ein Glas Sekt angeboten bekamen. Eigentlich ist ja totaler Irrsinn, dass man das macht.
Genau, also wir wollen den Kindern ja was vorleben über ein gutes Beispiel. Wir gehen bei Rot nicht über die Ampel. Wir wollen, dass sie bitte Danke sagen. Aber beim Thema Alkohol leben wir ihnen vor, dass Alkohol ständig omnipräsent überall verfügbar ist. Das heißt, wie soll jetzt eine 12-, 13-, 14-Jährige, wenn sie sich zum ersten Mal mit ihren Freundinnen trifft, darauf überhaupt auf die Idee kommen, ohne Alkohol feiern zu gehen? Weil wir leben ihnen das ja nicht anders vor. Und das ist natürlich eine Sache, da gibt es ja auch ein Kapitel im Buch Trinken mit Kindern, die mir brutal aufgefallen ist und die ich Gott sei Dank jetzt auch geändert habe. Also meine Tochter kriegt halt jetzt was anderes vorgelebt. Zu Hause sowieso kein Alkohol mehr und in der Gastronomie auch nicht. Und ich hoffe, dass das für ihr Leben auch was macht, was Positives.
Was hat dich am meisten erschreckt bei diesem Thema Trinkverhalten und Kinder?
Ich bin eine Weile... Also zum einen gibt es einfach ganz klare Studien, die sagen, es ist ein genetisches Problem. Also Kinder von Alkoholikern haben halt eine größere Chance oder ein größeres Risiko, dass sie da auch in die Richtung gehen. Ich bin erschrocken, wie mir klar wurde. Ich bin zum Teil ins Wirtshaus meiner Wahl gegangen und habe ihr vorgegaukelt, komm, da gibt's leckeren Kaiserschmarrn, weil sie Kaiserschmarrn gerne isst mit Apfelmus. Und in Wahrheit habe ich mir dabei 3 Helle reingezischt. Man kann es nicht anders sagen. Das heißt, ich habe das Abholen vom Spielplatz meiner Tochter mit meinem Alkoholismus in irgendeiner Form verbunden. Und das ist schon sehr, sehr traurig rückblickend.
Und im ländlichen Bayern ist es, glaube ich, nach wie vor üblich, dass Väter, wenn sie Babyjungs haben, also die männlichen Babys, dass die den Daumen ins Bierglas stecken und die dran lutschen lassen, um die schon mal dran zu gewöhnen.
Dieser Bezug von Männlichkeit mit was vertragen können, gilt nach wie vor als männlich, als Potenz. Also der kann richtig was vertragen. Das ist nicht nur in Bayern so, wenn man sich auf Mallorca die Jungs anschaut, wenn man sich generell viele Väter im Umgang mit ihren Söhnen anschaut, dann muss man leider konstatieren, dass die ihre Söhne fast bewusst ranführen und sagen, du bist ein richtiger Mann, du kannst was vertragen.
Und dazu noch eine aktuelle Mail von Elke, die schreibt, mein Lebensgefährte und ich haben viele Jahre im Rettungsdienst und auf der Intensivstation gearbeitet. Wenn man 12-Jährige entgiften muss, dann finde ich das ganz schlimm. Du hast gesagt, du hast in der Corona-Zeit gemerkt, wie gut es dir tut, nicht in Gesellschaft sein zu müssen und ständig zum Alkohol verführt zu werden. Ein Hörer schrieb gerade, bei ihm war es umgekehrt. Durch Corona hat der Alkohol bei ihm Einzug gehalten, wie bei vielen, denke ich mal. Irgendwann mal eine Flasche Wein ab 18 Uhr Standard und er hat bis heute damit zu kämpfen, davon loszukommen. Also.
Ja, das war auch so. Auch bei mir in München war vor den Weincontainern wahnsinnig viel Leergut. Und da ist dann halt die Frage, man war ja auf sich zurückgeworfen, auf seine Familie, auf seine Ehe, auf seine Partnerschaft. Man war vielleicht auch alleine, Thema Einsamkeit, ganz schlimmes oder wichtiges Thema. Und da stellt sich dann halt raus, was passiert, wenn ich nichts mehr habe von außen und wenn ich zusammensitze. Und da würde ich auch eher ansetzen wollen, das wirklich dann auch ehrlich zu hinterfragen. Was hat denn dazu geführt, dass als ich in dem Moment, als ich alleine war, dass ich dann zur Flasche greifen musste?
Heißt, du warst jemand, der getrunken hat, um dazuzugehören?
Ich wollte dazu gehören, ich wollte mich enthemmen. Ich habe diese Wirkung des Rausches auch gebraucht. Vielleicht war ich auch zu verklemmt zum Teil. Ich habe auch 20, 30 Jahre, wenn ich Frauen kennenlernen wollte, meistens eher das Betrunken angegangen, muss ich ganz ehrlich heute gestehen. Da kann ich mir nichts vormachen. Vielleicht war ich nicht so selbstsicher, wie ich dachte, dass ich bin. Ich glaube, so geht es vielen. Aus den Gesprächen erfahre ich das auch und mache jetzt eben die Erfahrung, dass es klar und nüchtern und als Gentleman auftreten, sage ich jetzt mal, deutlich besser funktioniert.
Bei Frauen,
das ist besser generell ankommt. In Gesprächen, auch bei Männern, weil man einfach kompromissbereiter, man kann besser auf die andere, man ist einfach da, man ist unter, sage ich mal, unter Kontrolle, man hat seine Gedanken, seine Gefühle, seine Sinne präsent, während wenn man entrückt ist, wenn man berauscht ist, ist man ja eigentlich nicht sich selbst, sondern man ist ja eine andere Form von sich selbst und mir gefällt die klare Version besser.
Mir gefällt sie auch sehr gut. Ich kenne die andere aber auch nicht.
Gott sei Dank.
Wann hast du denn angefangen mit Trinken? Wie alt warst du da?
Ich schätze so 13, 14, klassisch in München mit Augustinerbier im Schrebergarten. Das war sofort ein Jungsding. Ne? Man bewies sich dann am Glas, an der Flasche. Und es war natürlich krass, wenn man dann betrunken war und wenn man verrückte Sachen gemacht hat. Und wenn man dann auf der Wiesn aufs Oktoberfest kam, man ist in die Zelte reingekommen, obwohl man es hätte ja noch gar nicht gedurft. Ne? Und hat dann da Mass Bier in der Hand gehabt. Das war natürlich ein riesiges, großes Abenteuer. Und oh, was hast du gestern alles im Rausch erlebt? Und hattest du einen Filmriss? Wie bist du überhaupt nach Hause gekommen?
Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Ja, das ist ja normal. in der deutschen Jugend. In der deutschen Jugend ist normal, dass Gymnasiasten ins Skilager fahren und dort in gewisser Weise auch trinken. Es ist ja nichts Besonderes. Klar gibt es mal die eine oder andere Verwunderung, aber dass mir das jetzt jemand verboten hätte, mir den Ausgang verboten hätte, dass wir jetzt beim Kaufen von Alkohol wahnsinnig strikt kontrolliert wurden, war ja alles nicht der Fall, weil es gehört ja irgendwie dazu. Und alle Feste, die man feiert in den Schulen, sind ja auch früh, wo die Erwachsenen trinken, die Lehrer trinken und dann trinkt man selbst einfach auch mit.
Wobei, dazu habe ich allerdings nur Zahlen von vor 2 Jahren gefunden. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist der regelmäßige Alkoholkonsum von Jugendlichen heute auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung.
Ja, ich finde auch gut, dass es da rückläufige Trends gibt. Das spricht für eine gewisse Aufklärung, für ein gewisses Gesundheitsbewusstsein, spricht auch dafür, dass Alkohol zum Teil deutlich teurer geworden ist. Wir sind damals noch mit 10 Mark auf die Wiesen und haben unsere Maß bekommen. Das wäre heute utopisch. Es gibt aber auch Gruppen, wie zum Beispiel die gut ausgebildeten Frauen über 30, wo der Konsum deutlich zunimmt. Aber wie du sagst, ich bin froh, dass es zumindest bei den Jugendlichen in einigen Teilen zurückgeht.
Du sagst, du hast Alkohol getrunken, um zu feiern, um dazuzugehören, und hast aber irgendwann auch gemerkt, dass du dich mit dem Alkohol immer mehr betäubst. Also sprich, dass er dir hilft, über Probleme nicht nachdenken zu müssen. Jetzt ist wenige Wochen, nachdem du mit dem Alkohol aufgehört hast, deine Ehe in die Brüche gegangen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du die Beziehung beendet. Hast du dich schon mal gefragt, was passiert wäre, wenn du weiter Alkohol getrunken hättest, also ob du die Probleme trotzdem so klar gesehen hättest oder ja, ob ihr vielleicht noch zusammen wärt, weil du es weiterhin betäubt hättest?
Nein, also die Ehe ist schon lange davor schwierig gewesen und ich habe sie dann beendet oder wir haben sie beendet. Das ist zufällig in diese Phase gefallen, aber da gab es schon längere Zeit, sage ich mal, von beiden Seiten aus, glaube ich, das Gefühl, dass das nicht mehr optimal zusammenpasst. Aber sicher hat es nicht geholfen, in diesen Zeiten und in diesen Jahren der Problematik häufig verkatert gewesen zu sein, gereizt gewesen zu sein, betrunken gewesen zu sein und auch mit einer Person zusammenleben, die sehr gesund gelebt hat. Das heißt, die ständig gesehen hat, wie ich mich zum Teil auch ruiniere. Also da möchte ich nicht sagen, dass das auf jeden Fall förderlich ist für einen Ehe- oder Partnerschaftskonflikt, wenn der eine Teil regelmäßig trinkt.
Du warst bis vor 2 Jahren noch eher der Typ hoch die Tasse, Partylöwe. Wie hat deine Umgebung darauf reagiert, als du gesagt hast, ich werde jetzt 1 Jahr abstinent leben und ein Buch darüber schreiben?
Erstaunt. Und ich wurde sehr, sehr oft gefragt, was mit mir los ist. Also ich wurde eigentlich behandelt, als hätte ich das Problem und nicht die trinken. Unter anderem fiel sehr, sehr oft die Frage, wann wirst du denn endlich wieder normal?
Verrückt, ne? Das Normalsein heißt, Alkohol zu trinken.
Genau, also beim Alkohol ist die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht mehr konsumiert. Ja? Und das normale Maß beim Alkohol ist Konsum. Das würde man zum Beispiel bei Zigaretten nie machen. Also wenn jemand aufhört, Zigaretten zu rauchen, würdest du ihm gratulieren und sagen, toll, jetzt brauchst du im Winter nicht mehr vor die Kneipe, sparst dir das Geld, machst einen schönen Urlaub. Beim Alkohol sagen alle, naja, komm, aber 2-3 Gläschen moderat trinken, das muss schon noch sein.
Hast du auch Unterstützung erlebt, dass Leute gesagt haben, toll, dass du das machst?
Ja, ich habe einen sehr heterogenen Freundeskreis und natürlich liegt denen auch daran, dass es mir gut geht. Und die haben ja gemerkt, dass es mir auch dann besser ging. Aber es ist schon so, dass dieser männliche Gruppenzwang auch abends in der Gastronomie, beim Fußball schauen, schon eher immer bis heute noch so, ah ja, aha, da kommt jetzt unser Alkoholfreier. Das wird schon mittlerweile eher so ironisch kommentiert, ja. Aber so, dass die mich mal fragen, wie geht's dir eigentlich damit? Was sind die Vorteile? Erzähl doch mal, vielleicht wäre das auch was für mich, das passiert leider eher etwas selten.
Ja, weil sie wahrscheinlich denken, das wäre nichts für mich. Ne?
Ja.
Oder Angst haben, dass sie sich das eingestehen müssen, dass sie vielleicht auch ein Problem haben.
Ja, und vor allem immer wieder, das merke ich ja, weil sie es mir immer erzählen, also ich mache das ja wie eine soziale Feldstudie seit über 2 Jahren, die ich da auch führe und jeder, egal ob aus meinem Freundeskreis oder wen ich treffe, sagt mir als erstes, er habe oder sie habe kein Problem damit. Also es wird ja immer als erstes betont, du hast vielleicht die Kontrolle verloren, aber ich habe sie noch und dann sitze ich immer da und zuck mit den Schultern.
Ist es denn, wenn du in deinem Freundeskreis weggehst, heute nach wie vor Thema? Weil das hat dich ja schon, verstehe ich, auch genervt, dass du immer darauf angesprochen wurdest.
Ja, jetzt ist natürlich mit der Publikation des Buches nochmal eine erhöhte Aufmerksamkeit und es wird sehr viel darüber gesprochen und es gibt unterschiedliche Typen. Meine Lieblingsmenschen generell sind die, die über sowas gar nicht sprechen, die sich einfach bestellen, was sie wollen und mich bestellen lassen, was ich will. Aber es gibt natürlich immer noch Menschen, die jetzt auch das Buch gelesen haben und erst recht mir jetzt unter die Nase reiben wollen. Ja, also so krass wie du habe ich es ja nie getrieben und deswegen kann ich weiter trinken und ich habe noch die volle Kontrolle.
Wie oft haben denn deine Freunde versucht, dich ganz tatkräftig zu überreden, dass du mit ihnen trinkst?
Ich bin ein Dickschädel und wenn ich Nein sage, dann ist es Nein. Das heißt, das haben sie dann schon früh gemerkt. Ich hatte natürlich auch den Vorteil, ich hatte ein klares Ziel. Ich bin ein Sportler, da war das Ziel mit diesem einen Jahr. Das haben natürlich viele, die es jetzt so nach dem Dry January, deswegen würde ich das auch raten. Sucht euch irgendwie noch Ziele, ja, bis zur Fastenzeit, dann kommt die Fastenzeit, dann geht's mit der Fastenzeit weiter und so. Das hilft natürlich enorm, ja.
Hast du noch andere Tipps, die einem helfen können, die Leuten helfen können, die ja sagen, ich will es eigentlich dem Felix Huth nachmachen und mal auf Alkohol verzichten eine ganze Weile?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja ganz tolle Alternativen, die man auch mit der Zeit dann noch eine Weile anstellen kann. Man muss ja nicht alleine zu Hause sitzen und es gibt Sachen, mit denen man sich vor allem auch belohnen kann. Man spart ja auch durchaus Geld, ne? Weil Alkohol trinken, vor allem in der Gastronomie, ist auch teuer. Geht auf tolle Konzerte, gönnt euch einen Sport, den ihr schon mal ausprobieren wolltet, spielt ein Musikinstrument, versucht euch kreativ wirklich andere Sachen zu, ihr werdet so schnell merken, es gibt so viel mehr da draußen, als sich abends immer nur in die Kneipe zu setzen. Und das muss jetzt wirklich nicht immer dieser extrem Triathlon oder irgend sowas sein, sondern einfach sich so ein bisschen kreativ auseinandersetzen. Da gibt es so viele Kulturangebote da draußen, so viele tolle andere Sachen. Macht eine Reise, ja. Ist doch viel einfacher zu sagen, ich setze mich Freitagabend mal in den Flieger und fliege nach Italien und genieße das, weil ich mir von vornherein 400-500 Euro spare, weil ich jetzt den Monat nichts getrunken habe.
Felix, in welcher Situation ist es dir am schwersten gefallen, auf Alkohol zu verzichten?
Im Frühjahr, wenn die Draußen-Trinken-Saison beginnt, unter den Bäumen draußen, das ist schon was Besonderes, Biergarten und dann natürlich das Oktoberfest in München.
Hattest du am Anfang, als du aufgehört hast, so richtige Entzugserscheinungen?
Ja, ich hatte auf jeden Fall eine körperliche Entgiftung, das habe ich gespürt, das habe ich gerochen, das habe ich am Schweiß gemerkt. Und das hat sicher erst mal 6 Wochen gedauert, bevor ich, sage ich mal, gereinigt war.
Wie lange hat es gedauert, bis sich erste positive Effekte körperlich bemerkbar gemacht haben?
Ja, das merken ja die Leute jetzt auch im Dry January. Das geht relativ schnell, weil man halt zum Beispiel, der Schlaf ist maßgeblich auch beeinträchtigt, wenn man viel trinkt. Und dadurch schläft man dann einfach besser und ungestörter und fühlt sich am nächsten Tag erholter. Und das geht relativ schnell, wenn man es mal weglässt. Aber so die großen Themen, Leberentgiftung und ich hatte eine chronische Entzündung in der Achillessehne, die mir echte Probleme beim Sport auch bereitet hat, die ist dann langfristig weggegangen. Solche Sachen dauern dann ein bisschen.
Und du hast ja auch regelmäßig Blutuntersuchungen machen lassen, um zu sehen, was verändert sich da? Was hat sich positiv verändert?
Genau, es gibt da das sogenannte Gamma-GT. Das ist ein Enzym, was dabei hilft, sag ich mal, in der Leber Stoffe abzubauen. Und das hat sich sehr, sehr positiv bei mir entwickelt. Das ist nur eines von vielen Indizien der Blutwerte, auch Blutfette und so weiter. Das entwickelt sich alles sehr, sehr positiv.
Du hast dir ja von vornherein, als du das ja gemacht hast, so ein paar Joker, also ein paar Ausnahmen gedanklich zugestanden. Warum hast du das gemacht?
Weil mir das eine Jahr zu krass vorkam. Es war so in meinem Alltag verankert, so in meinem Freundeskreis verankert, dass es mir wirklich Angst gemacht hat, jetzt zu sagen, ein Jahr gar nicht, radikal. Ich bin auch kein Fan von diesen Radikal-Diäten, Radikal-Kuren, weil ich immer der Meinung bin, man erreicht die Leute besser, wenn man es ein bisschen milder erstmal versucht anzugehen. Nicht gleich Verbot. Ich bin gegen Freiheits- und Verbotspolitik und solche Sachen. Und dann habe ich aber gemerkt, das kann man dann im Buch ja dann nachlesen, dass es mir halt nicht gelungen ist, diese Joker als Joker stehen zu lassen und einfach einmal mir einen Joker zu ziehen. Und dann habe ich de facto am Ende dann eben beschlossen, es ganz zu lassen.
Weil du auch Angst hattest, quasi, dass ein Absturz zu einer ganzen Serie von Abstürzen führen konnte.
Ja, ohne zu viel zu verraten, in dem Sommer ging es mir sehr schlecht. Ich war ausgezogen, ich hatte Stress und in dem Sommer hat es dazu geführt, dass aus einem mehrere Abstürze geworden sind. Und da habe ich dann Gott sei Dank die Reißleine ziehen können. Und danach habe ich dann das Ganze nicht mehr wie eine Diät gesehen, sondern habe ich angefangen, das zu verinnerlichen, wirklich in mein Leben reinzuholen, nachhaltig. Und seitdem geht es mir eigentlich gut damit. Und ich habe da auch jetzt eine klare Haltung zu. Und wenn ich jetzt einmal dieses Jahr irgendwie eine Ausnahme machen würde, würde sich aber an dieser Haltung nichts mehr ändern, denke ich.
Weil von den anonymen Alkoholikern weiß man ja, dass jeder Tropfen eine Gefahr darstellt, dass sie wieder rückfällig werden.
Absolut. Es ist auch für viele Menschen schaffen es auch nicht aus eigener Kraft. Und denen würde ich auch nicht raten, meinen Weg zu gehen, sondern denen würde ich dringend raten, Hilfe zu suchen. Sei es medizinische Hilfe, sei es zu den anonymen Alkoholikern, zu kirchlichen Einrichtungen zu gehen. Da gibt es durchaus Angebote. Das ist, was ich gemacht habe, ist unorthodox. Und es ist auch nicht für jeden die richtige Wahl. Mir hat es jetzt geholfen und ich habe es jetzt Gott sei Dank geschafft.
Liane hat uns eine Mail geschrieben und schreibt, zum aktuellen Thema würde ich gerne beisteuern, dass mein Vater vor fast 50 Jahren aus dem örtlichen Männergesangsverein ausgetreten ist, weil diverse Sangesbrüder nicht akzeptieren wollten, dass er keinen Alkohol mehr trank. Auf dumme Sprüche und Ausschluss hatte er keine Lust mehr. Hintergrund, mein Vater hatte sich berufsbedingt eine infektiöse Gelbsucht eingefangen und wollte seitdem auf Alkohol verzichten. Harte Geschichte, finde ich, Felix. Wie oft hast du dich alleine gefühlt, einsam gefühlt, als du gesagt hast, ich trinke nicht mehr mit?
Sehr oft, ja, einsam in Gesellschaft gefühlt, und das führt auch dann irgendwann dazu, dass man es teilweise dann auch meidet. Also wenn man dann eine gewisse Abendgesellschaft hat, wo man weiß, es geht jetzt ausschließlich darum, Silvester war gerade zum Beispiel so ein Event, es war eine Weile sehr, sehr angenehm für mich, da wussten jetzt auch alle, wie es mir geht. Ich habe sogar Augustiner alkoholfrei bekommen, aber ich bin dann trotzdem um 1:30 gegangen, als ich gemerkt habe, die sind einfach nicht mehr in der Form für mich ansprechbar. Die sind jetzt in einer anderen Welt, die sind berauscht, und da geht man dann auch früher.
Weil es einem nichts mehr gibt. Jetzt warst du ja in deiner Jugend einer der besten Tennis-Junioren Deutschlands.
Du bist lieb zu mir, danke.
Doch, warst du. Ja. Musstest du da nicht auf Alkohol verzichten?
Nein, es ist ja interessant, dass beim Leistungssport der Alkohol sehr, sehr früh als Stressabbaumittel auch benutzt wird. Und wir haben Tennispunktspiele gehabt und dann bei den Herren, und wir waren noch nicht mal unter der Dusche, da gab es das Team-Weißbier. Ja? Also da waren wir in der Umkleide, da kam einer mit dem Tablett und hat die Weißbiere reingebracht. Nein, das schließt sich nicht aus. Das bekämpft vielleicht die Symptome des Alkoholismus ein bisschen besser, wenn man Sport dazu macht. Ja? Aber das schließt sich überhaupt nicht aus.
Jetzt spiele ich auch Tennis, und ich sag mal, du würdest bestimmt betrunken noch besser spielen als ich nüchtern. Aber du hast, da warst du 37, nochmal ein, finde ich, super spannendes Experiment gestartet und hast versucht, nach einem Spiel Federer gegen Nadal nochmal auf die Tennis-Weltrangliste zu kommen. Mit 37. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, ich war so angetan von diesem Finale. Ich war in Südafrika, habe sehr viele Biere dazu getrunken, hatte eine Blauze, habe gedacht, wenn Federer das jetzt nach seiner Verletzung nochmal so toll schafft, vielleicht schaffe ich es auch, endlich meinen Namen einmal in der Weltrangliste zu lesen. Das war das Vorgängerbuch Lucky Loser, und dann bin dann um die ganze Welt gereist, Uganda, Pakistan, habe kleine Weltranglistenturniere gespielt, immer in der Hoffnung, mir diesen Punkt zu erarbeiten.
Kleine, weil da das Teilnehmerfeld nicht so gut ist, oder?
Genau, weil einfach die Konkurrenz in Pakistan ist schwächer, als wenn man jetzt hier in Mitteleuropa Turniere spielt.
Deine Erfahrungen dort waren, nehme ich mal an, gänzlich anders als das, was wir uns unsere so Glitzer-Tennis-Welt hochdotiert vorstellen, oder?
Ja, total. Also in Uganda wurden, wenn es geregnet hatte, wurde Spiritus in die Pfützen auf dem Platz gekippt, und dann wurde der Spiritus angezündet, und so wurden dann die Pfützen weggemacht. Es gab Kreidelinien als Linien. In Pakistan stand das Militär um die Anlage und auf der Anlage. Also es war auch eine beklemmende Atmosphäre, dort Tennis zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Das war nicht so, wie wenn man hier in gediegenen deutschen Tennisclub kommt.
Und wie haben die anderen Spieler auf dich reagiert? Die waren ja wahrscheinlich deutlich jünger, oder?
Ja, es war sehr lustig, weil sehr häufig beim Essen dann die gedacht haben, wen coach ich? Also wer ist meine Spielerin, mein Spieler? Oder auch wenn ich dann einen gleichaltrigen Coach gefragt habe, kann ich mit deinem Schützling trainieren? Und da musste ich natürlich dann immer erklären. Aber nach einer Weile, ich weiß nicht, ob du noch Eddie the Eagle kennst, diesen Skispringer, der immer mitgeflogen ist.
Großartig,
aber nie. Genau,
ja.
Und ich war der Eddie the Eagle der Tennis-Tour nach einer Weile. Ja. Da haben sich alle irgendwie gefreut, da kommt wieder unser Exot Hood.
Und das Buch heißt ja nicht umsonst Lucky Loser. Loser, denn fast hättest du es geschafft. Es fehlte dann.
Oh, das ist aber gemein.
Das letzte, es fehlte das letzte Quäntchen Glück. Nicht können. Also ich bin total nett. Aber du bist ein glücklicher Verlierer. Was hast du aus diesem Projekt für dein Leben mitgenommen?
Dass es nie zu spät ist, seiner Leidenschaft zu folgen. Es ist so ein bisschen abgedroschen, aber es stimmt wirklich. Und dass man am Ende sich wohler fühlt, wenn man die Dinge, die man erreichen wollte, auch versucht hat. Und nicht einfach sich ständig erklärt, warum man Dinge nicht schafft. Ja, sich ständig zuruft, oh, das Wetter oder die Familie, der Job, es ist alles so stressig, ich krieg mein A nicht hoch, Entschuldigung, mein Deutsch. Sondern von der Couch aufzustehen und was zu unternehmen. Man wird immer, immer mit ganz tollen Erfahrungen dafür belohnt.
Dieser Leistungssport, den du als Jugendlicher betrieben hast, im Nachhinein betrachtet, war das eher hart, weil Leistungssport eben hart ist und weil man eben mental auch unter Druck steht und dann auch wenig anderes nebenher noch machen kann? Oder würdest du sagen, letztlich habe ich dem ganz viel zu verdanken?
Beides. Es hat zwei Ebenen. Das Problem beim Leistungssport in der Jugend ist, dass sich deine Persönlichkeit mit Gewinnen und Verlieren verknüpft. Das heißt, wenn du verlierst, magst du dich selbst nicht mehr, teilweise mag dich dein Umfeld nicht mehr und das ist natürlich super schwierig. Das Spiel verliert seine Unschuld und du bist wer, wenn du gewonnen hast und du bist ein Loser, wenn du verloren hast. Das ist schlimm. Positiv ist natürlich, dass du eine Härte, eine Selbstdisziplin mitbekommst, die dir dann später im Berufsleben oder auch im persönlichen Leben natürlich hilft.
Und die dir vielleicht auch bei deinem Alkohol.
Exakt, also die Härte dann einfach zu sagen, ich gehe auf die aufs Oktoberfest nüchtern und ich halte es jetzt wirklich auch durch, die Stunden zum Beispiel jetzt. Natürlich, klar, weil ich einfach gewohnt bin, hart zu mir selbst zu sein über den Sport, diszipliniert zu mir selbst zu sein, das hat natürlich da auch geholfen.
Wir haben mehrere Mails bekommen von Hörern, die völlig zu Recht darauf hinweisen, dass es natürlich inzwischen bei vielen rheinland-pfälzischen Winzern auch ganz tollen alkoholfreien Wein gibt. Du selber trinkst ja auch gerne ein alkoholfreies Bier. Nach deiner Erfahrung, ist es inzwischen akzeptierter? Hat es zugenommen?
Ja, absolut. Also da wird nachgerüstet und es schmeckt zum Teil überraschend gut. Wir hatten bei meiner Premierenfeier den Zuhörerinnen alkoholfreien Gin Tonic angeboten und die haben es überhaupt nicht bemerkt am Anfang. Und das Augustiner alkoholfrei sowieso sehr lecker. Ja, Gott sei Dank. Also da wird nachgerüstet.
Weil bei deinem ersten Besuch auf dem Münchner Oktoberfest war es, glaube ich, noch nicht so. Ne?
Das war so lustig, weil in dem Jahr, also 23, gab es das noch nicht und da wurde ich wirklich von der Bedienung fast verachtet für die Bestellung und im nächsten Jahr war es dann Kult und ausverkauft. Also so schnell ging das ja.
Wenn du die beiden großen Experimente, die du mit dir selbst gemacht hast, vergleichst, einmal ein Jahr lang versucht, auf die Tennis-Weltrangliste zu kommen und ein Jahr komplett Verzicht auf Alkohol. Durch welches Experiment hast du mehr bei dich selbst gelernt?
Das ist einfach natürlich Alkohol. Also das ist ein Hobby, was ich nochmal zu so einem Teilzeitberuf gemacht habe, mit einer tollen, eigentlich einer Weltreise verbunden habe, wahnsinnig positiv besetzt, habe es einfach nur genossen. Und das andere ist eine Lebensveränderung, die ich hoffentlich beibehalten kann, die mein Leben um 180 Grad gedreht hat. Und das klingt jetzt pathetisch, mich zu einem besseren Mann gemacht hat aus meiner Sicht. Dafür danke ich. Also deswegen freue ich mich auch über alle, die das Buch lesen. Aber ich habe auch schon einen ganz tollen Erfolg jetzt letztendlich für mich selbst gefeiert. Und den kann mir auch in der Form keiner mehr nehmen.
Was würdest du sagen, ist die wichtigste Erkenntnis, die du für dich mitgenommen hast aus dem Experiment?
Dass man sich selbst besetzen und selbst lieben muss und einfach auf das, was das Umfeld und was die anderen sagen, in gewisser Weise manchmal auch nicht hören sollte. Also man muss einfach bei sich bleiben und sagen, was tut mir am besten, und dann ziehe ich das auch durch, egal was die anderen dazu sagen.
Du hast gesagt, du bist ein besserer Mensch geworden durch den Verzicht auf Alkohol. Was magst du an diesem neuen Felix Hutt am liebsten?
Am allerliebsten mag ich das Vatersein, weil ich in der Lage bin, ganz anders auf meine Tochter einzugehen. Die ist jetzt 5, die ist extrem bewegungsfreudig, die ist laut, die ist manchmal anstrengend und ich kann damit super umgehen. Ich liebe es, ich liebe Zeit mit ihr zu verbringen. Ich habe nicht mehr den Druck, in die Gastronomie gehen zu müssen. Ich habe überhaupt keinen Druck mehr in der Hinsicht, keinen Alkoholdruck mehr, und das bereichert unser Leben enorm.
Herzlichen Dank, Felix, für das offene Gespräch. Ich bin sicher, der ein oder andere von uns wird sich vielleicht jetzt noch mal intensiver mit dem eigenen Alkoholkonsum auseinandersetzen. Für dich habe ich ein kleines Geschenk. Als Dankeschön, dass du Zeit für unsere Sendung hattest. Ich greife hier mal in meine Tasche rein. Und zwar ein, wie ich finde, sehr schönes Buch mit alkoholfreien Drinks. Das sind extra Drinks, ganz ohne künstliche Aromen und Ersatzstoffe. Nur mit dem, was die Natur zu bieten hat und was dich noch fitter fühlen lässt, was du als Tennisspieler ja auch gebrauchen kannst, denke ich.
Ja? Das ist ganz, ganz lieb.
Garantiert katerfrei.
Ich danke dir und ich signiere dieses Exemplar für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann kannst du das vielleicht verlosen oder jemand überlassen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Felix, und alles Gute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.